Ja, hallo, ich bin der Cem, lebe jetzt schon eine Weile hier in Wien und ich wollte meinen Vortrag mit einem Filmzitat beginnen. Vielleicht kennt die ein oder andere Person noch diesen Film 1, 2, 3, 4, 5. That's amazing, I have the same combination on my luggage. Und das ist auch das Für und Wider, was wir mit Passwörtern haben. Ich würde den Vortrag jetzt damit beginnen, dass ich eine kleine Webanwendung starte. Nämlich hier, wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste. Ja, okay, da geht jetzt ein Login-Bildschirm auf. Dazu muss man sagen, ich habe dieses Passwort von dieser Webanwendung sehr schludrig vergeben. Das ist numerisch und vier Stellen. Damit wir im Vortrag ein bisschen Zeit haben und ich nicht zu viel Energie da rein verwende, da einen effizienten Algorithmus zum Ausprobieren zu schreiben. Das kann man jetzt mit einem kleinen Shell-Skript einfach mal ausprobieren. Also hier gibt es so ein Shell-Skript, das ist in der unteren Hälfte von dem Screen. Das ist also nicht besonders lang, das macht schlicht und ergreifend versucht also den Request, versucht sich in der Homepage einzuloggen und wenn es erfolgreich ist, liefert es hoffentlich ein Passwort. Das Ganze hat sich herausgestellt, dass mein Webserver nicht besonders schnell ist. Das heißt, ich muss das noch ein wenig parallelisieren. Kann man machen. Habe ich noch ein weiteres Skript geschrieben, was das Ding einfach 80 Mal aufruft. Und das lassen wir jetzt mal im Lauf des Vortrags laufen. So. Und dann gehe ich erstmal weiter mit den Folien und dann schauen wir mal, was uns dieses Skriptchen als Passwort da ausliefert. So, was ist überhaupt ein Passwort? Wofür brauchen wir das? Passwörter dienen generell mal zur Authentifizierung. Das heißt, ein Anwender gibt auf dem System in irgendeiner Form ein Passwort ein und dann weiß das System, ja, okay, der Anwender, der da gerade mit mir redet, der ist auch der Anwender, der vorgibt zu sein. Dann gibt es noch eine zweite Anwendung, das ist so ist in der Kryptographie, da wird das Passwort dann einfach verwendet, um in irgendeiner Form einen kryptografischen Schlüssel zu errechnen und zum Beispiel eine Datei, die verschlüsselt ist, aufzusperren. Bei all diesen Anwendungen ist eins ganz wichtig, dass das Passwort geheim bleibt. Also es bringt jetzt nichts, ein Passwort irgendwie in einer Gruppe zu verwenden, wo dann irgendwann jeder das Passwort kennt, was dann zwangsläufig dazu führt, dass irgendjemand tratscht und dann kennen auf einmal alle das Passwort. Das ist also eher kontraproduktiv. Ja, grundsätzlich. Bin ich so ein bisschen wenn ich so ein bisschen unter Nomenklatur suche, habe ich es gerne, wenn ich unterscheiden kann, was für Passwortarten es gibt. Also es gibt zum Beispiel so die klassische PIN, wie sie bei Bankomatkarten oder bei der Handysim bekannt ist. Das ist also ein rein numerisches Kennwort, was nur aus Zahlen besteht. Dann gibt es ein Passwort, was also in der Regel aus Buchstaben und Zeichen besteht und eine Passphrase, die also eigentlich ein langes Passwort ist und meistens halt aus ganzen Sätzen besteht und deutlich mehr Zeichen hat. Und das hat auch Einfluss darauf, wie viele Möglichkeiten wir also haben bei den Passwörtern. Und die Grundidee ist, dass wir einfach mehr Möglichkeiten haben, als wirtschaftlich ausprobierbar sind. Ja, dann gibt es also die Frage, wie kommt man jetzt eigentlich an Passwörter? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also man kann zum Beispiel Social Engineering betreiben. Also Social Engineering ist ganz interessant. Da habe ich vor einer Weile in meinen Social Media jemanden gehört, der sich also beschwert hat, dass 200 Euro von seinem PayPal-Konto verschwunden sind. Was ist passiert? Der Kollege hat das ein wenig rekonstruiert. Also irgendjemand ist halt an die Handynummer drangekommen. Dann hat es sehr, sehr viele Anrufe beim Handyprovider gegeben. Irgendwann ist also bei diesen Anrufen mal eine neue SIM-Karte bestellt worden, ohne das Kundenkennwort abzufragen. Und damit war es dann um den PayPal-Account geschehen, weil die neue SIM-Karte, das hat diejenige Person halt nicht gleich gemerkt, so, ja, Handy ist ausgefallen, was ist passiert, Rechnung nicht bezahlt, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Also das kriegt man nicht gleich so mit. Naja, und mit der Handy-SIM-Karte konnte dann ein Angreifer eben entsprechend den PayPal-Account, das Passwort zurücksetzen und dann eben von dem PayPal-Account Geld überweisen. Funktioniert. Also die SIM-Karte ist nicht unbedingt die beste Absicherung, was das angeht. Und Social Engineering funktioniert. Also es gibt dann auch noch ein anderes Video online, wo ich mal drüber gestolpert bin von einer amerikanischen Konferenz. Und da ist also mit einigem Aufwand und eingespieltem Kindergeschrei und an einer scheinbar hilflosen Mutter, die da also bei einem Mobilfunknetzbetreiber angerufen hat, eben auch so eine SIM-Karte beim dritten, vierten Anruf ohne Benutzerkennwort neu ausgestellt worden. Ja, grundsätzlich, man kann auch Kennwörter ausspionieren. Das geht also auch. Also typische Sache, man schreibt ein E-Mail, da ist irgendwas in deinem Account, verlinkt das auf irgendeine Webseite, macht da ein Login-Screen, der genauso aussieht wie bei der Bank und da tippt dann, es muss ja nur ein Anwender da das Kennwort eintippen, hat man schon einen Account mehr. Dann gibt es eben Varianten, dass man einfach maschinell probiert. Ja, also das kann man eben runterschreiben und maschinelles Probieren ist muss man sicherlich ein bisschen auch Gehirnschmalz reinstecken, aber das ist leichter als gedacht. Und vor allen Dingen, wenn die Software dann nicht ausreichend abgesichert ist gegen maschinelles Probieren, dann kann da eben mal was passieren. Ja, und dann gibt es letztendlich auch Schwachstellen in der Hard- und Software. Also so typischer Fall, das werde ich auch nachher noch demonstrieren. Ich habe da eine kleine Webseite hinter diesem Dienst aufgebaut mit einem kleinen Programmfehler. Über solche Sachen können also auch sehr gut Sachen können also sehr gut Passwörter verloren gehen. Zum Beispiel, wer erinnert sich denn noch an die Bibliothek Wien letztes Jahr? Falls sich da irgendjemand dran erinnert, da ist durch einen Softwarefehler konnte also auf die Kundendatenbank zugegriffen werden. Und ich meine, dass das passiert. Also auch von mir sind Passwörter im Umlauf auf meiner E-Mail-Adresse, die zum Beispiel so namhafte Unternehmen wie Dropbox verloren haben. Und daher ist das jetzt eigentlich nicht verwunderlich, dass das bei der Bibliothek Wien passiert. Was mich allerdings an der Sache sehr vom Hocker gehauen hat, war die Benachrichtigung von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die also auch ordnungsgemäß abgegeben worden ist, also keine Beanstandung da. Aber trotzdem habe ich da jetzt mal einen kleinen Absatz rauskopiert. Und zwar wörtlich, da die Datenart Passwort nicht durch die betroffenen Leserinnen und Leser selbst gewählt werden konnte, ist davon auszugehen, dass eine missbräuchliche Verwendung anderer Internetanwendungen der betroffenen Person mit dem vom Data Breach betroffenen Passwort ausgeschlossen ist. Das ist also ein sehr, sehr interessanter Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Und also das Interessante ist, die haben einfach das Geburtsdatum genommen und als Anwender musste man halt das Geburtsdatum eingeben, um sich da einzuloggen. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber ja, hat die Bibliothek Wien gemacht. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht schon eher was schiefgegangen ist, weil das Geburtsdatum kann man eigentlich ganz gut rausfinden heutzutage. Ja, wir lernen daraus, Datenleaks passieren einfach. Es gibt zum Beispiel im Internet Datenbanken, hier ist, das hier ist jetzt HeavEyeBean PVN. Das ist also eine große Datenbank, die also im Prinzip alles, was so an Benutzername und Kennwortzuordnungen irgendwann mal bei Providern abhanden gekommen und veröffentlicht worden ist, in eine Datenbank zusammenpackt. Und dann kann man eben über diese Datenbank rausfinden, ob Credentials von einem im Umlauf sind, welche Credentials das sind. Oder man kann auch als Service, wenn man also einen Dienst betreibt, diesen gegen diese Datenbank linken und schauen, ob irgendeiner der Anwender eines dieser bekannten Kennwörter verwendet. Das ja, soweit. Der nächste Slide ist jetzt der Reminder, dass wir mal da drüben schauen sollten in der Datenbank. Das Monitor-Layout ist sehr, sehr So, und mein Tool hat jetzt rausgefunden, dass das Kennwort 5342 ist. Nicht ganz die Kombination vom Koffer. Probieren wir das mal. Ha, sind wir drin. Also ein vierstelliger PIN ist offensichtlich nicht ausreichend lang. Vor allen Dingen, wenn er numerisch ist. Das geht relativ schnell. Übrigens aus Erfahrung, ein achtstelliges Passwort auf einem SSH-Login ist auch zu wenig. Das kriegt man so nach 14 Tagen auf. Also war eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ja, grundsätzlich ist das hier eine Applikation, die ein paar Features hat, so wie ein File-Storage, wo man sich Sachen downloaden kann und ein Anzeigeprogramm für Unix-Hilfeseiten, wenn man das Ganze nicht auf der Kommandozeile eingeben will. Relativ einfach programmiert, ist in der Tat so einfach, dass es auf eine Bildschirmseite geht. Hier. Und das eigentliche Problem von dieser Anwendung habe ich also in dieser Zeile einprogrammiert. Das ist jetzt kein Problem, was man jetzt absichtlich macht, sage ich mal, sondern es ist einfach das Versäumnis, dass ich also hier direkt von der Anwendung einen Datensatz entgegennehme und ungeprüft ein Kommando draus baue. Ist eigentlich ein typischer Fall, das kommt mal vor, leider, sollte aber nicht vorkommen. Weil ich kann auf einer Kommandozeile zwei Kommandos hintereinander hängen. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Man-Page. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Kommando dann irgendwann nach der Man-Page zu Ende ist plötzlich und dann noch ein Kommando kommt, dann kann man ganz andere Sachen mit dieser Applikation machen. Zum Beispiel kann ich Semikolon eintippen und ihr seht, meine Browserhistorie schlägt mir sogar schon das kommt davon, wenn man das kurz vorher ausprobiert. Damn it. Und das trotz, dass man das sichere OpenBSD verwendet hat. Ne? Also das ist jetzt das klassische, das ist jetzt die Unix-Passwort-Datenbank. Grundsätzlich können wir damit jetzt natürlich mit dem User, mit dem dieses Skript läuft, jedes Kommando ausführen. Das heißt, man kann sich jetzt über so eine Backdoor natürlich die ganzen User-Daten rausziehen, man kann sich Datenbankpasswörter rausziehen, kann da Sachen ablesen. Das sind so die typischen Probleme, die man also mit Web-Anwendungen hat. Und das sind auch die typischen Sachen, wie also auch große Anbieter regelmäßig Daten verlieren, weil an irgendeiner Stelle eine Prüfung nicht ausreichend stark war und dann halt so ein Code in Produktion geht. Oder dass man es halt schlicht und ergreifend übersieht, weil man dieses Problem in seiner Programmiersprache noch nicht kennt. Ist leider so. Wäre natürlich toll, wenn dem nicht so ist. Aber ja. Ganz wichtig, Brute-Force-Schutz ist immer schwieriger, als man denkt. Und auch der Applikationsschutz ist schwieriger, als man denkt. Bei dem Applikationsschutz kann man eigentlich wenig machen, außer dass man halt das Generelle macht. Brute-Force-Schutz muss man auch ein bisschen darauf achten, was die Applikation macht, in die man sich da einloggt, wie also der Account geschützt ist. Und auch entsprechend kann man sich natürlich beschweren, wenn also ein Schutz nicht ausreichend ist. Es gibt im Netz auch bei einigen befreundeten Konferenzen Talks von 1,5 Stunden, die sich also ausschließlich um Brute-Force-Schutz kümmern, also ausschließlich darum, was man tun kann, damit man also einen Account nicht ausprobieren kann und gleichzeitig der Anwender aber trotzdem noch fehlerfrei sich da einloggen kann. So, und das, was kann man als Anwender dagegen tun? Grundsätzlich als Anwender kann man natürlich ein eigenes Passwort für jeden Account verwenden. Das ist auch dringend zu empfehlen. An dieser Stelle, wer sich jetzt fragt, wie soll ich mir das merken? Gar nicht. Das machen wir alles mit Passwortmanagern und der Passwortmanager ist da wirklich das Schlüsselelement. Passwortmanager haben leider einen Nachteil. Das ist ein großer Haufen Credentials in einem Stück Software drinne. Oder in einem Stück Hardware, wenn man denn ein Notizbuch nimmt, weil man das Notizbuch beherrscht. Das ist der Nachteil von einem Passwortmanager. Ja, aber der Vorteil liegt klar auf der Hand. Ich kann für jedes Kennwort, für jeden Account, den ich habe, das sind bei mir mittlerweile 400, 500 Stück so um den Dreh, kann ich mir also wirklich ein individuelles Passwort merken, ich kann mir die Login-Daten merken und ich kann die Security-Fragen auch dort hinterlegen. Ich tue doch nicht den Geburtsnamen meiner Mutter als Security-Frage angeben. Also, wer macht denn sowas? Wenn man nicht drüber nachdenkt, macht das. Ich habe das früher auch gemacht. Ganz ehrlich. Also Ja, es gibt also einen ganzen Haufen Software, die einen da unterstützen, die also sagen, die das also leichter machen. Also Password Store zum Beispiel ist ein sehr nettes Unix-Command-Line-Tool. Wer also in der Linux-Welt zu Hause ist, hat den Vorteil, dass es über GnuPG verschlüsselt und damit auch mit OpenPGP Smartcards schön läuft. Das ist also das, was ich verwende, weil die Security ist überschaubar und alles, was für die Credentials tatsächlich wichtig ist, ist in einem kleinen USB-Stick, der in meinem Rechner steckt. Wenn der abgezogen ist, ist die ganze Sache safe. Das ist super. In der Windows-Welt ist KeePass ein bisschen weiter verbreitet. Dann gibt es dann bringt GNOME ein eigenes Passwort-Storage mit. Das ist der GNOME Keyring. Firefox bringt sowas mit und last but not least ein Notizbuch. So blöd das klingen mag, wenn es gut verstaut ist, ist unter Umständen da auch eine gute Option. Wie gesagt, die Passwortdatenbank muss natürlich geschützt werden. Wenn man auf dem Rechner eine Passwortdatenbank hat und betreibt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man sich ein bisschen Gedanken über die Absicherung von dem ganzen Rechner macht. Also da geht es dann ohne Plattenverschlüsselung mal leider nicht mehr. Bei allen diesen Strategien, wieso ist die Folie jetzt ausgefallen? Die war doch gerade noch da. So. Bei all diesen Strategien, ein paar Passwörter braucht man dann leider doch noch im Kopf. Also ganz ohne Merken geht es dann nicht. Zum Beispiel das Passwort, mit dem die Festplatte im Computer verschlüsselt ist. Momentan habe ich das halt im Kopf, weil ich... weil die Software noch nicht in place ist, um es anders zu lösen. Und die Hardware, also da ist das beste das Login-Passwort, um überhaupt erstmal an den Rechner zu kommen. Das Krypto-Passwort, um den Passwort-Store aufzumachen, um die Passwortdatenbank aufzusperren. Die Dinger braucht man halt leider doch noch, macht doch noch Sinn, die im Kopf zu halten. Und ja, Brute Force Protection, eine Folie habe ich immer doppelt. ja, die richtige Passwortlänge ist da natürlich ganz wesentlich, wenn man ein Passwort sich merkt. Lang ist natürlich immer gut. Und jetzt haben wir ein Problem zwischen der Länge und dem, was für den Anwender angenehm ist. Also das Passwort muss halt ausreichend lang sein. Aber ich will nicht immer 20 Mal am Tag eine Passphrase eintippen, wo ich 20 Wörter drin habe. Also ist jetzt die Frage, wie lang muss denn so ein Passwort wirklich sein? Und da habe ich am Anfang hatten wir dieses Beispiel mit einem vierstelligen numerischen Passwort. Das hat 9 Ziffern. Also 9 verschiedene Zeichen und eine Länge. Das heißt, ein Passwort hat eigentlich immer eine Anzahl von Zeichen und eine gewisse Länge mit Stellen. Und damit ist es doch eigentlich eine Zahl, oder? Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen Schulmathematik anwenden. Also ich mache das gerne so, wenn ich abschätzen will, ob mein Passwort ausreicht. Dann gehe ich hin und sagt, die Kombination ist die Anzahl meiner Ziffern hoch der Länge. Also relativ einfach. So typischerweise für kryptografische Schlüssel haben wir momentan Längen von 256 Bit. Kann man relativ einfach rechnen. Das ist eine Binärzahl. 1,0 sind 2 Ziffern. 256 Stellen, 256 Bit, kommt eine große Zahl raus. Ich habe das als Präferenzbeispiel genommen, weil das also eher nicht knackbar ist. Oder zumindest momentan mit der Technik, die wir haben. Für den vierstelligen numerischen PIN kommen da 10.000 raus. Nur um ein Beispiel zu haben. Das heißt, wir können im Prinzip jetzt auch mal ausrechnen, wie viele Stellen ein Passwort haben muss, was dafür verwendet wird, eine KeePass-Datenbank aufzusperren. Und dafür machen wir jetzt noch eine Annahme, was ist denn da alles drin? Das sind alphanumerisch Zahlen, Großbuchstaben drin. Und dann kann man das Ganze in die Formel gießen, die muss man ein wenig handlicher umstellen mit dem 56. Logarithmus. Und dann kommen 44 Characters raus. Ungefähr. Für die Leute, die sich das nicht merken wollen, es gab vor einiger Zeit einen XKCD dazu. Das ist also ein Webcomic, wo es im Prinzip darum geht, ja, man kann doch auch einfach Wörter nehmen. Wichtig ist übrigens bei den Wörtern, dass die auch wirklich zufällig genommen werden. Also einfach aus Sätzen, die man so typischerweise verwendet, das ist halt schon nicht mehr zufällig. Ist jetzt die Frage, wie nah der Angreifer dann sozial bei einem ist und jemanden kennt, aber im Prinzip zufällig, also das Zufällige ist hier tatsächlich die Voraussetzung. Ja, die Technik dahinter heißt Diceware. Das ist eine Wortliste mit 7776 Wörtern. Das ist deswegen so eine krumme Zahl, weil man mit einem Holzwürfel einfach fünfmal würfelt, dann hat man eine fünfstellige Zahl mit Ziffern von 1 bis 6 und das sind genau 7776 Kombinationen im Dezimalsystem. Hinter jedem dieser Zahlen ist also ein Wort hinterlegt. Und wenn man einen Holzwürfel nimmt, ist also die Chance mal ausgeschlossen, dass also bei der Passwortgenerierung irgendwo etwas nicht Zufälliges passiert. Also der Holzwürfel, also ich traue dann doch schon ein bisschen auch meinen Krypto zufällig Zufallszahlengeneratoren, die ich im Betriebssystem drin habe, ausreichend. Aber wer dazu paranoid ist, der kann natürlich jetzt auch einen Holzwürfel nehmen. Das Schöne ist, da kommt dann so eine lange Wurst raus. Man braucht jetzt für 256 Bit nur noch 19 Wörter. Und die kann man also aneinanderreihen und sich viel leichter merken. Und das ist eigentlich auch die Idee dahinter. Man hat ein paar mehr Tastendrücke, aber man kann sich das Wort leichter merken. Grundsätzlich kann man jetzt natürlich auch mit kürzeren Kennwörtern arbeiten, auch gerade beim Login, wo dann eine Brute Force Protection drauf ist oder bei der Handy-PIN, wo man sowieso nur 3 Versuche hat. Wenn man nur 3 Versuche hat und dann sperrt sich die ganze Karte, dann kommt man mit viel weniger Stellen aus. Also dann sind auch 8 Stellen noch durchaus okay. Weil nach 3 Versuchen, also da soll mal jemand schaffen, die 3 Versuche zu kriegen. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die SIM-Karten-Software oder die Smartcard-Software oder das Betriebssystem an der Stelle keine Fehler hat, über die man reinkommt. Also, ja. Zwei-Faktor-Verfahren. Da gibt man dem eigentlichen Kennwort noch einen zweiten Faktor zu. Also zum Beispiel die SMS-TAN, die ich vorher mal erwähnt hatte, oder ein One-Time-Pad, wo man also abhängig von der Zeit und von einem Kryptoschlüssel ein Kennwort errechnet, was 5 Minuten gültig ist, oder eine Liste mit Wegwerfpasswörtern. Das kann man alles machen in Verbindung mit einem Passwort, was man im Kopf hat oder in seinem Passwortmanager. Dann erhöht das doch die Sicherheit ganz ordentlich. Wichtig ist bei Zwei-Faktor-Verfahren, das müssen auch wirklich zwei getrennte Faktoren sein. Also auf einem Betriebssystem einfach zwei Faktoren zusammenzusammeln, ist nicht unbedingt die tollste Idee. Also zum Beispiel eine Homebanking-App zu haben und dann über SMS auf dasselbe Handy den TAN zu bekommen, ist nicht mehr Zwei-Faktor. Das ist nur noch ein Faktor, der tatsächlich funktioniert. Das ist also ganz wichtig. Also Zwei-Faktor bedeutet auch wirklich zwei getrennte Geräte an der Stelle. Gibt es noch biometrische Merkmale. Da ist jetzt wieder das Problem, dass das eigentlich auch Kennwörter sind. Und die Kennwörter kann man natürlich nicht tauschen, also schlecht tauschen. Man kann sich den Finger blöderweise nicht abnehmen lassen. Ich habe jetzt einen Rechenzentrumszugang zum Beispiel, da haben wir diese Handvenenscanner, die kann man mit einem Laserdrucker und ein bisschen Wachs faken. Der Vorteil ist, der Handvenenscanner ist nicht das einzige Token, wir kriegen also auch noch eine Karte dazu. Also wir haben dann zwei Tokens, um in das Rechenzentrum reinzukommen. Das ist dann schon okay, da muss schon eine Karte abhanden kommen und die Handvene, dann das geht schon besser. Was man auch machen kann, sind Applikationstokens. Wird auch viel zu selten gemacht, meines Erachtens. Wenn man also irgendwo eine Applikation hat, wie ein Nextcloud-Client am Handy, der sich an eine Nextcloud verbindet, dann kann man in der Nextcloud dafür einen Token anlegen. Muss man halt einmal machen. Und dann damit verhindert man aber, dass man sich mit dem eigentlichen Nutzerkennwort authentifiziert, sondern man sagt, diese Applikation, die darf sich mit dem Nutzer auch mit dem Token authentifizieren. Da kann man dann auch einschränken, was die Applikation hinterher auf dem Account machen darf. Man ist nicht unbedingt dran gebunden, sämtliche Kennwörter dann sofort zu tauschen. Man kann die Applikation aussperren, ohne sich den Token zu merken, wenn zum Beispiel das Handy abhanden kommt. Und da kann man noch einiges an der Security also improven. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende von meinem Vortrag und wäre jetzt offen für Fragen, da wir ja noch zwei Minuten Zeit haben oder so.
Ja, so drei, vier Minuten sogar noch. Herzlichen Dank mal, einen kräftigen Applaus für Cem. Wir haben hier mal eine Frage.
Ja, seitdem ich meinen Passwortmanager benutze, bin ich draufgekommen, dass es sehr viele Plattformen gibt, die nur 12 Zeichen oder 16 Zeichen als Passwörter erlauben. Was mache ich dann? Also,
da hilft nur, sich persönlich und individuell beim Plattformbetreiber zu beschweren, ob er denn deppert ist und ob er denn mal seine Algorithmen überprüfen sollte, weil das ist halt zu wenig. Und typischerweise macht man also, wenn man die Passwörter abspeichert, auch eine Prüfsumme von dem Passwort, legt die zusammen mit einem Pseudopasswort daneben, einem sogenannten Salt, und speichert das auf den Server. Und da ist die Länge von dem Passwort nämlich egal. Das kann beliebig lang sein. Das wird hinterher alles in diese Prüfsumme reingepackt. Die ist immer gleich lang. Und wenn das ein Provider nicht macht, dann ist möglicherweise tatsächlich was am Software-Stack vom Provider nicht ganz richtig. Hilft nur viel, beschweren hilft. Wenn sich jeder User beschwert, wird der Provider vielleicht auch was machen.
Noch eine Frage? Ja.
Hallo, ich würde gerne wissen, wie lang dein Passwort für KeePass ist, weil 19 Wörter ist doch relativ lang, oder?
Genau genommen, also ich verwende Password Store. Das heißt, ich habe sogar ein relativ kurzes Passwort, weil das Passwort hier so einen YubiKey aufsperrt, wo also ein Private Key drauf ist. Und der Private Key verlässt den Stick auch nicht. Also die ganze Passwortentschlüsselung findet auf dieser Plattform statt. Und damit komme ich recht kurz aus. Aber meine Disk-Passwort ist tatsächlich entsprechend lang. Und anwenderfreundlich wird das eigentlich nur dadurch, dass ich den Rechner nicht mehr runterfahre, sondern nur in den Suspend-Modus. In der Hoffnung, dass man ihn runterfahren muss, um den Account aufzukriegen. Sobald ein Angreifer kommt, habe ich eigentlich die Hoffnung, dass er dann irgendwann auf die Idee kommt, ich könnte mal den Rechner rebooten und dann ist vorbei, dann kommt keiner mehr dran. Aber es ist natürlich so der seidene Faden, das könnte man noch improven.
Noch eine Frage? Ich habe dann noch so zwei kurze Geschichten. Die eine ist, manchmal führen Designfehler auch zu einer schlechten Passwortwahl. Ich musste mal Usability testen für eine kleine Software. Da ging es darum, dass man Rechnungen erstellen kann. War von einer Bank gemeinsam mit einer namhaften Firma zusammen entwickelt worden. Und dann musste man das Passwort festlegen. Das waren da so 8 oder 10 Stellen. Das haben sie aber alles nicht dokumentiert, sondern du hast jedes Mal was eingegeben und dann hinten nach wurde dir erklärt, warum das Passwort jetzt nicht ausreicht. Und das war alles extrem mühsam und ich halte mich für digital affin einigermaßen, aber bis ich letztlich meinen Account angelegt habe, habe ich sicher so eine halbe Stunde gebraucht. Das war sehr nervig. Und das Spannende, nach dieser seltsamen Prozedur schlagen sie dann als nächstes vor, damit du dich nicht so kompliziert einloggen kannst, kannst du auch einen 4-stelligen PIN nehmen. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil der Großteil der User wird dann nach diesem genervten Ding dazu geneigt sein, wahrscheinlich irgendwie Geburtsdatum oder Sozialversicherungsnummer oder so zu nehmen. Also das ist, manchmal fragt man sich wirklich. Siehst du ähnlich so, nehme ich an, ja.
Manchmal fragt man sich wirklich, was die Leute, die diese Interfaces designt haben, tatsächlich im Kopf gehabt haben. Es ist überraschend, wie schlecht sich Leute damit auskennen, wie Passwortprompts tatsächlich funktionieren und was die Security Impacts sind. Und wie wenig Allgemeinwissen das eigentlich ist. Was auch ein Grund war, weswegen ich diesen Vortrag gemacht habe, im Übrigen. Und wer sich für Passwortmanager interessiert, morgen ist von Rhonda und Dr. Pepper ein Vortrag, also ein Workshop über Krypto-Infrastruktur, wo es also auch um Passwortmanager geht. Genaueres steht dann in der Privacy Week im Fahrplan, auch etwa um die Zeit, glaube ich. Sehr zu empfehlen.
Weil ich es angetraut habe, die zweite Geschichte, da möchte ich auch liebe Kollegen zitieren, du hast das eh auch drinnen gehabt, Social Engineering, das ist halt so die Geschichte. Lena Doppel, liebe Kollegin, hat einmal im Fernsehen gesagt, man stellt sich da immer so vor, wenn Hacker von irgendeiner Zielperson das Passwort rausfinden möchten, dass die dann so sitzen und so tippen und so hacken und sich in die Datenbank reinhacken, na, die machen das vereinfacher, die gehen mit denen saufen. Und das, glaube ich, trifft es meistens sehr gut. Also das sind die Dinge, oft stolpert man über die einfachen Sachen. Und herzlichen Dank für den Vortrag. Ich glaube, da kam vieles rüber und ich denke, ihr habt jetzt alle in Zukunft viel sichere und bessere Passwörter. Zem, vielen Dank.
Danke auch.